Teil 1 – Die narzisstische Beziehung. Kapitel 1 – Narzissmus klären. Eine für den Traum von unbegrenzter Freiheit empfängliche Persönlichkeit neigt auch, sollte der Traum je platzen, zu Misanthropie und Raserei. Jonathan Franzen. Carlos ist der Typ, der allen in der Nachbarschaft hilft. Er kümmert sich aufopfernd um seine kranke Mutter, ist für seinen Sohn da, den er mit seiner Ex aus einer kurzen Beziehung hat, und beschreibt sich selbst als übergroßes Kind, das sein Spielzeug und Fußball liebt. Alle Leute, auch seine langjährige Freundin, sagen von ihm, er sei einfühlsam und gebe ihnen das Gefühl, wichtig zu sein. Er vergisst vielleicht mal einen Geburtstag, erinnert sich aber an den Tag, an dem du ein Vorstellungsgespräch hast und schickt dir eine kurze Nachricht. Viel Glück! Einmal an einem Wochenende besuchte er mit Freunden ein Musikfestival, trank zu viel und knutschte mit einer anderen herum. Voller Scham und Trauer kam er nach Hause und gestand alles seiner Freundin, weil er sie nicht belügen wollte. Daraufhin setzte sie in den sozialen Medien mehrere Posts über Carlos Narzissmus ab. Joanna ist seit 5 Jahren mit Adam verheiratet. Er arbeitet hart, aber seine Karriere kommt nicht zurecht vom Fleck. Daher hat Joanna ihm geraten, doch das zu tun, was er wirklich möchte, während sie das Geld verdient. Anfangs fand Joanna Adams Disziplin, Loyalität und Arbeitsethos anziehend, aber er hat sich oft über ihre Arbeit mokiert und als sie nach einer Fehlgeburt längere Zeit trauerte, bezeichnete er das als Drama. Wenn Joanna ihn bittet, ihr im Haushalt zu helfen, bekommt er Wutanfälle. Wenn sie dann eine Putzkraft einstellt, wirft er ihr vor, Geld zu verschwenden. Auch über ihren Wunsch, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, äußert er sich abfällig. Er bezeichnet ihre Freunde als Parasiten und ihre Familie als tiefen Sumpf häuslicher Langeweile, was sie tief verletzt. Er ist ausgesprochen selbstsüchtig, was seine Zeit angeht. Aber er erinnert sich an Geburtstage und Jahrestage, die er mit großem Trara feiert, auch wenn er sich das eigentlich nicht leisten kann. Joanna fühlt sich schuldig, weil Adams Träume nie so richtig Gestalt angenommen haben. Sie führt sein mangelndes Einfühlungsvermögen auf seine Überzeugung zurück, dass sein Leben nie verlaufen ist, wie er sich das gewünscht hätte. Sie glaubt, dass Adam netter sein wird, wenn sich das erst einmal ändert. Warum sich aufregen, wenn er den Geschirrspüler nicht ausräumt? Er gibt sich jedes Mal so viel Mühe mit Joannas Geburtstag, obwohl sie es lieber hätte, wenn er im Haushalt helfen würde und netter zu ihren Freunden wäre. Wer von den beiden ist, ihrer Meinung nach, eher narzisstisch veranlagt? Der leichtsinnige Carlos oder der zornige Adam? Narzissmus ist heute ein Modebegriff, wird aber immer noch falsch verstanden. Wären Narzissten bloß selbstverliebte Poser, die sich nicht von ihrem Spiegelbild trennen können, wäre die Sache einfach. Leider sind sie so viel mehr als das. Sie sind emotional missbräuchliche Liebespartner, die sie herabsetzen, aber mit denen sie häufig auch viel Spaß haben. Oder toxische Chefs, die sie vor allen Kollegen zusammenstauchen, aber deren Arbeit sie trotzdem bewundern. Sie sind Eltern, die neidisch sind auf ihren Erfolg, aber bei jedem ihrer Fußballspiele am Spielfeldrand standen, als sie noch klein waren. Oder Freunde, die ganz in der Opferrolle aufgehen und sich endlos darüber verbreiten können, was ihnen jetzt schon wieder passiert ist, ohne sich auch nur ein bisschen dafür zu interessieren, wie es ihnen geht. Und trotzdem sind sie mit diesem Menschen befreundet, seit sie 13 waren. Und selbst diese kurzen Schnappschüsse können die Komplexität des Narzissmus nicht vollständig wiedergeben. Sie selbst hatten vermutlich schon eine oder mehrere Beziehungen mit einer narzisstischen Person, vielleicht sogar ohne es bemerkt zu haben. Wie aber finden Sie nun heraus, was Narzissmus wirklich ist und was nicht und ob Sie das überhaupt wissen müssen? Dieses Kapitel geht der Frage nach, warum der Narzissmus so häufig missverstanden wird und entlarvt die Mythen, die sich um dieses Thema ranken. Und Sie werden auch entdecken, dass Klarheit darüber zu haben, was Narzissmus ist, die Sache für Sie vielleicht sogar noch verworrener macht. Was ist Narzissmus? Narzissmus ist ein maladaptiver, interpersoneller Persönlichkeitsstil, der ein breites Spektrum von Charakterzügen und Verhaltensmustern umfasst, die sich auf verschiedene Weise äußern, von mild bis schwer, von vulnerabel bis bösartig. Was eine narzisstische Person von einem einfach nur selbstbezogenen oder eitlen Menschen mit Anspruchsdenken unterscheidet, sind die Anzahl und Konstanz, mit der sich diese Charakterzüge bei einer Person zeigen. Nur oberflächlich zu sein heißt noch nicht, dass jemand narzisstisch ist. Letztlich geht es auch um die Funktion, die diese Charakterzüge haben, nämlich die narzisstische Person zu schützen. Hinter narzisstischen Verhaltensweisen stehen eine tiefe Unsicherheit und Verletzlichkeit, die durch Manöver wie Dominanzverhalten, Manipulation und Gaslighting kompensiert werden. Diese ermöglichen der narzisstischen Persönlichkeit, die Kontrolle zu behalten. Das unterschiedlich ausgeprägte Einfühlungsvermögen und das Fehlen jeglicher Selbsterkenntnis bedeuten, dass sie nicht innehalten und den Schaden bemerken, den sie mit ihrem Verhalten bei anderen anrichten. Denn letztlich geht es ja nicht um bestimmte Charakterzüge, sondern um die Art und Weise, wie diese in dauerhaft verletzende Verhaltensweisen übersetzt werden. Da sich diese Charakterzüge gerade bei einer so rigiden und von Selbsterkenntnis freien Persönlichkeit wie der narzisstischen nie ändern, bessert sich auch deren Verhalten eher nicht. Und da das Spektrum des Narzissmus ausgesprochen breit gefächert ist, können wir in Beziehungen mit diesem Persönlichkeitsstil sehr unterschiedliche Erfahrungen machen. Die meisten Menschen stehen in dieser Hinsicht mal im Regen, mal in der Sonne, mit genug schlechten Tagen, um einen Schaden davonzutragen, und genügend schönen, um bei diesem Wechselwetter nicht verdrießlich zu werden. Eben dieser moderate Narzissmus ist es, auf den wir uns konzentrieren werden. Also sehen wir uns zunächst einmal ein paar der klassischen Charakterzüge an. Das Bedürfnis nach narzisstischer Bestätigung. Narzisstische Menschen brauchen Bestätigung und Bewunderung. Dieses Bedürfnis treibt einen Großteil ihres Verhaltens an. Sie streben nach Status, Komplimenten, ständiger Anerkennung und Aufmerksamkeit. Mittel zum Zweck sind ihnen die Zurschaustellung des eigenen Reichtums, die äußere Erscheinung, aber auch Freunde, die sich ihnen unterordnen, oder Likes und Follower in den sozialen Medien. Diese Anerkennung, nach der ein Narzisst bei anderen Menschen und der ganzen Welt sucht, bezeichnet man, egal welche Form sie auch annehmen mag, als narzisstische Bestätigung. Die Stimmung von Narzissten ist mitunter sehr düster. Sie reagieren gereizt, nachtragend, verdrießlich und betrübt, wenn sie nicht die Bestätigung bekommen, die sie für ihr gutes Recht halten. Die Menschen in ihrem Umfeld müssen diese Unterstützung geben, wollen sie nicht ihren Zorn spüren. Selbstbezogenheit. Narzisstische Menschen sind egozentrisch, aber das Ausmaß geht weit über bloße Selbstsucht hinaus. Hier haben wir es mit Selbstsucht mit abwertendem Abgang zu tun. Ein Beispiel: Ein selbstsüchtiger Mensch wird das Restaurant aussuchen, in dem es ihm am besten schmeckt. Ein Narzisst wird sein Lieblingsrestaurant wählen und ihnen dann noch erklären, er habe das machen müssen, weil sie viel zu wenig Ahnung vom Essen haben, um eines aussuchen zu können. Kurz gesagt, die Bedürfnisse der narzisstischen Person werden in jeder Beziehung immer vorgehen. Beständige Unbeständigkeit. Der Narzissmus ist ausgesprochen beständig, doch diese Beständigkeit hat eine Eigenheit, die ihn widersprüchlich wirken lässt. Wenn die narzisstische Person gut reguliert ist, gefühlt alles im Griff hat und ausreichend narzisstische Bestätigung bekommt, weil in der Arbeit alles gut läuft, die Person Komplimente erhält, eine schöne neue Beziehung hat oder einfach nur ein neues Auto, dann ist sie weniger antagonistisch und viel angenehmer. Bedauerlicherweise hält die narzisstische Bestätigung selten lange vor, weshalb die Person immer mehr, immer Neues und immer Besseres braucht. Ich kann mich noch gut an eine narzisstische Person erinnern, die am Nachmittag meinte: Das ist der beste Tag meines Lebens. Ich habe ein super Geschäft abgeschlossen. Ich hab's einfach drauf. Ich haue alle um, nicht wahr? Am Abend desselben Tages schickte er mir eine wütende SMS aufs Handy. Er sei stocksauer und das Leben sei einfach nicht fair. Später erfuhr ich, dass die Person, mit der er abends ausgehen wollte, die Verabredung verschieben musste. So schnell kann das Wetter umschlagen. Ruhelosigkeit. Zur narzisstischen Persönlichkeit gehört eine gewisse Ruhelosigkeit, weil sie ständig nach Neuem, nach Aufregung strebt. Aus diesem Grund haben solche Menschen häufig wechselnde Partner oder neigen zur Untreue. Sie geben zu viel Geld aus und gehen gerne shoppen, aber auch andere hektische Aktivitäten sind ihnen nicht fremd. Narzisstische Menschen erwecken häufig den Eindruck, ständig gelangweilt, enttäuscht oder voller Verachtung zu sein, wenn nichts ihr Interesse oder ihre Faszination erweckt. Wahnhafte Grandiosität. Die Grandiosität gehört zu den Erkennungsmerkmalen des Narzissmus. Es geht dabei um übertriebene Vorstellungen von der eigenen Bedeutung in der Welt, um fantastische Geschichten über die ideale Liebe oder um den Erfolg, den sie jetzt oder in der Zukunft haben werden. Dazu kommt das Gefühl, anderen Menschen überlegen zu sein und die Überzeugung von einer Einzigartigkeit und Einmaligkeit zu sein, die anderen fehlt. Grandiosität heißt auch, dass die Person sich für besser hält als andere Menschen. Wahnhaft ist sie, weil es bei den meisten narzisstischen Personen keine oder nur geringe Anhaltspunkte gibt, die diese Überzeugung stützen würden. Und sie halten an dieser Überzeugung fest, auch wenn sie anderen damit zu nahe treten oder ihnen sogar schaden. Wechselnde Masken. Verwirrend wirkt die Haltung der Narzissten vor allem deshalb, weil sie hin und her springt zwischen charmant, witzig und charismatisch oder zumindest normal und gut reguliert auf der einen Seite und brutal, mürrisch und zornig auf der anderen. Ihr Selbstwertgefühl ist stark, wenn alles gut läuft. Geht etwas schief, dann sind die anderen schuld und der Narzisst sieht sich selbst als Opfer. Mit dem Ergebnis, dass sie nicht immer im Voraus wissen können, an welche Version des Narzissten sie geraten werden, den grandiosen und gut gelaunten, das mutlose Opfer oder den Racheengel. Was unterm Strich dabei herauskommt, ist ein wildes und unerquickliches Auf und Ab. Anspruchshaltung. Das Anspruchsdenken ist ein Grundmuster des Narzissmus und ein höchst problematisches obendrein. Die theoretischen Ansätze zum Narzissmus gehen davon aus, dass diese Einstellung der Grundpfeiler des narzisstischen Persönlichkeitsstils ist und alle anderen Dynamiken darin ihren Ursprung haben. Narzisstische Menschen glauben, dass sie etwas Besonderes sind und eine Sonderbehandlung verdienen, dass nur andere Ausnahmemenschen sie verstehen können und dass Regeln für sie nicht gelten. Wenn man sie tatsächlich an Regeln misst und zur Verantwortung zieht, dann können narzisstische Menschen ganz schön sauer werden. Sie wehren sich, denn diese Regeln gelten ja schließlich nur für gewöhnliche Menschen. Müssten sie sich nämlich an Regeln halten, wären sie nichts Besonderes mehr. Sie fühlen sich berechtigt zu tun und zu sagen, was sie wollen, wann immer sie das wollen. Ihr Anspruchsdenken ermöglicht ihnen, ein Umfeld zu schaffen, in dem sie ihre Besonderheit leben können. Und es treibt sie zur Raserei, wenn sie das Gefühl haben, nicht als VIP behandelt zu werden. Vermutlich fällt den meisten von uns eine Situation ein, in der uns die Anspruchshaltung einer narzisstischen Persönlichkeit peinlich berührt hat. Eine Frau erzählte mir, wie unwohl sie sich jedes Mal fühlte, wenn ihr Ehemann im Restaurant die Kellner anblaffte, wenn er nicht bekam, was er wollte. Sie sagte, sie sei am Ende richtig gut darin gewesen, in solchen Situationen den Kopf einzuziehen und jeden Blickkontakt mit dem Objekt des Zorns zu vermeiden. Leider fühlte sie sich auch mitschuldig, weil sie ihren Mann nicht ausbremste. Doch hätte sie das getan, wäre er entweder so richtig zornig geworden oder hätte tagelang nicht mehr mit ihr geredet. Überkompensation wegen Unsicherheit. Damit kommen wir zum Fundament des Narzissmus, Unsicherheit. Narzissmus ist keine Frage von hoher oder geringer Selbstachtung, sondern eher von falscher, übersteigerter und wechselnder Selbsteinschätzung. Die narzisstische Person trägt stets ein tief verborgenes Gefühl des Ungenügens mit sich herum, das deshalb solche Macht hat, weil die Person unfähig ist, darüber nachzudenken, wie sie rüberkommt oder was ihr Verhalten mit anderen macht. Das kann verwirrend sein, Wie kann jemand, der so selbstsicher wirkt, so schwach sein? Das ganze narzisstische Paket, die Grandiosität, die Anspruchshaltung, die Arroganz, das Charisma, ist letztlich ein Panzer, der die narzisstische Person schützen soll, eine Art Superhelden-Cape für Erwachsene, das sie um ihre zerbrechliche Psyche ziehen. Dünnhäutigkeit. Narzisstische Personen können zwar ordentlich austeilen, aber nicht einstecken. Wenn sie es wagen, sie auch nur ansatzweise zu kritisieren oder kein hundertprozentig positives Feedback zu geben, müssen sie sich auf prompte, wütende und überschießende Reaktionen gefasst machen. Das kann erst recht verwirrend sein, weil er oder sie nicht zögern wird, ihnen heftigste Vorwürfe zu machen. Dieses Verhalten steht im diametralen Gegensatz zu ihrem chronischen Bedarf an Bestätigung. Auch wenn sie das nie zugeben oder gar darum bitten würden, ist es trotz ihres arroganten Gebarens klar, dass sie im Grunde die Beruhigung und Versicherung benötigen, dass alles gut wird. Doch diese Art von Bestätigung ist ein trügerischer Tanz. Merkt nämlich ihr Gegenüber, dass sie es beruhigen wollen, wird es anfangen, um sich zu schlagen, weil sie es an seine Schwäche erinnert haben. Ich habe mit einer Frau gearbeitet, die besessen war von Äußerlichkeiten. Zu ihrem Geburtstag dekorierte sie alles äußerst sorgfältig, schenkte aber der Tatsache, dass manche Menschen weder so viel Zeit noch so viel Geld zur Verfügung hatten wie sie, keinerlei Beachtung. Als ihre Angehörigen ihr im Vorfeld signalisierten, dass sie zu arbeiten hätten, sich um die Kinder kümmern müssten, krank sein oder einfach etwas anderes zu tun hatten, empfand sie das als persönlichen Angriff und klagte, dass niemand sie zu schätzen wisse. Ihr Sohn versuchte, sie zu trösten. »Keine Sorge, Mami, wir sind sicher ganz pünktlich bei der Feier und wir besorgen dir den Kuchen, den du so magst, und Eiscreme und dann bekommst du viele Geschenke und ein großartiges Abendessen. Das wird der beste Geburtstag aller Zeiten.« Worauf seine Mutter ihn anherrschte: »Behandle mich nicht, als wäre ich Sex. Bei dir klingt das ja gerade so, als wäre ich verrückt.« Der Tanz zwischen der narzisstisch-reaktiven Empfindlichkeit gegenüber Feedback, dem Bedürfnis nach Bestätigung und dem chronischen Gefühl, eigentlich das Opfer zu sein, woraufhin die narzisstische Person zuerst Scham und dann Wut empfindet, erinnert uns an einen der Grundsätze narzisstischer Beziehungen: Du kannst einfach nicht gewinnen. Unfähigkeit zur Selbstregulation. Narzisstische Menschen können mit ihren Gefühlen nicht umgehen. Sie wissen nicht, wie sie diese ausdrücken sollen, weil sie das verletzlich macht und sie sich deswegen schämen. Die Folge ist, dass sie ihre Emotionen nicht regulieren können. Die narzisstische Person stellt sich nicht hin und verkündet: »Hey, ich werde meine Unsicherheit mit großen Worten übertünchen.« Sie reibt sich auch nicht die Hände und spekuliert: »Wie kann ich dich am besten verletzen?« Wenn sie austeilt, dann stehen dahinter unverarbeitete Erlebnisse. Daher genügt schon leise Kritik oder eine kleine Krise, damit die narzisstische Person Scham empfindet angesichts ihrer Verletzlichkeit oder Unvollkommenheit, die plötzlich sichtbar wird. Diese Verletzungen des Ego werden zum Auslöser von Wut und Schuldzuweisungen. So lindern sie ihre Anspannung, halten ihre grandiose Fassade aufrecht und fühlen sich sicher. Da sie keinerlei Einfühlungsvermögen besitzen und extrem impulsiv sind, können sie nicht einfach innehalten und sich fragen, wie ihre heftige Reaktion auf sie wirkt. Stattdessen werden sie eine hohlklingende Entschuldigung hervorbringen und frustriert sein, weil sie sie für ihr Verhalten verantwortlich machen. Das Bedürfnis nach Dominanz. Narzisstische Menschen werden motiviert durch Dominanz, Status, Kontrolle, Macht und das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Zusammengehörigkeit, Vertrautheit und Nähe interessieren sie nicht. Daher müssen sie in jeder Beziehung immer die Oberhand behalten. Wenn sie in der Beziehung auf tiefe emotionale Verbundenheit oder Vertrautheit abzielen, dann unterscheidet sich ihr Tanz massiv von dem ihres Partners. Für die narzisstische Person dient die Beziehung einzig der Befriedigung ihres Vergnügens. Das Geben und Nehmen, das eine gesunde Beziehung prägt, ist der narzisstischen Person egal. Das Gleiche gilt für die Bedürfnisse anderer Menschen. Fehlende Empathie. Dass narzisstische Personen keinerlei Empathie besitzen, ist nicht ganz richtig. Allerdings geht ihre Empathie nicht sonderlich tief und ist zudem Schwankungen ausgesetzt. Narzisstische Menschen verfügen über eine kognitive Empathie. Sie verstehen, was Empathie ist und warum jemand sie empfindet. Sie bedienen sich ihrer sogar, um zu bekommen, was sie wollen. Sobald sie es gekriegt haben oder es sie einfach nicht mehr kümmert, schwindet die Empathie. Narzisstische Empathie kann auch performativ sein, dann dient sie dem Zweck, vor anderen gut dazustehen oder sich jemanden gewogen zu machen. Oder sie ist transaktional, was heißt, dass man sich empathisch zeigt, um von jemand anderem etwas zu bekommen. Das ist besonders bitter, weil es zeigt, dass narzisstische Personen zwar wissen, was Empathie ist, sie jedoch nur als Taktik einsetzen, um ihre egoistischen Zwecke zu erreichen. Bekommen narzisstische Personen genügend Bestätigung und fühlen sich sicher, so sind sie eher zur Empathie geneigt. Hatten sie einen guten Tag, kommen sie abends vielleicht heim und hören ihnen zu, wenn sie ihnen von ihren Schwierigkeiten erzählen. Möglicherweise trösten sie sie dann, dass schon alles gut wird. Eine Woche später denken sie sich vielleicht, ach, letzte Woche hat sie mich bei dem Thema ja voll unterstützt, ich würde das gerne noch weiter bereden. Aber dieses Mal hat die narzisstische Person vielleicht nicht ausreichend Bestätigung erfahren und dann heißt es, wann hörst du endlich auf, dich dauernd über die Arbeit zu beschweren? Ich habe dein Gejammer wirklich satt. Verachtung für andere. Narzisstische Menschen brauchen andere Leute und darüber ärgern sie sich. Andere zu brauchen heißt, dass diese Menschen Macht über einen haben. Und narzisstische Personen wollen nicht von anderen abhängig sein. Das ist eine der Hauptursachen der Verachtung, die man beim Narzissmus häufig beobachtet. Verachtung für andere Menschen und deren Gefühle, Verletzlichkeiten und Bedürfnisse. Mit ihren Schwachstellen werden andere Menschen unbewusst zum Spiegel, indem die narzisstische Person ihre eigenen Unsicherheiten erkennt. Doch statt dem anderen beizustehen, entwickeln Narzissten Verachtung für all jene, die sie an ihre eigenen Schwächen erinnern. Die Verachtung kommt manchmal sehr direkt daher, aber häufig äußert sie sich auch als passiv-aggressive Stichelei. Die Projektion der Scham. Auch die Projektion ist im Narzissmus ein verbreitetes Muster. Dabei handelt es sich um einen Abwehrmechanismus, der unbewusst abläuft, um das Ego zu schützen. Die Person projiziert nicht akzeptable Aspekte ihrer selbst auf jemand anderen. Ein Beispiel: Jemand lügt, wirft aber dem Gegenüber vor, es würde lügen. So kann der Projizierende sich vormachen, ehrlich zu sein, weil er sein negatives Verhalten jemand anderem übergestülpt hat. Narzisstische Personen projizieren die beschämenden Anteile ihrer Persönlichkeit und ihres Verhaltens auf andere Menschen, um so ihr grandioses Selbstbild aufrechtzuerhalten und das unangenehme Gefühl der Scham zu vermeiden. Das kann verwirrend sein, denn die narzisstische Person wirft ihnen vielleicht gerade die Art von verletzendem Verhalten vor, die sie selbst begeht. Im Café zum Beispiel beschuldigt der Narzisst sie aus heiterem Himmel, mit dem Barista zu flirten, obwohl er es ist, der sie betrügt. Unglaublich charmant sein. Wenn narzisstische Menschen sich so anmaßend, zornig, manipulativ und herablassend verhalten, warum erkennen wir das nicht gleich und bringen uns um Himmels Willen in Sicherheit? Weil narzisstische Menschen unglaublich überzeugend sind. Sie sind charmant, charismatisch, neugierig, strahlen ein enormes Selbstvertrauen aus, sind häufig intelligent und machen auch optisch etwas her. Natürlich halten wir Arroganz nicht für wirklich anziehend, aber häufig nehmen wir an, dass hinter dem Selbstvertrauen und dem Stolz etwas steckt, was beides rechtfertigt. Außerdem entschuldigen wir negatives Verhalten vielleicht, wenn jemand klug oder erfolgreich ist. Narzissmus und Erfolg gehen häufig Hand in Hand und statt ihn als toxisches und ungesundes Verhaltensmuster zu betrachten, denkt man, dass er oder sie sich aufgrund von übermäßigem Ehrgeiz halt ein wenig aufspielt. Narzisstische Menschen sind gewiefte Gestaltwandler, echte Chamäleons. Sie besitzen die unheimliche Fähigkeit, sich selbst erstklassig zu tarnen und Nähe herzustellen, und erst wenn diese Nähe hergestellt ist, zeigen sie ihre Schattenseiten. Das Kontinuum des Narzissmus. Viele von uns betrachten den Narzissmus sozusagen binär. Entweder du bist narzisstisch oder du bist es nicht. Dabei sitzen wir häufig der Vorstellung auf, dass Narzissmus sich klar definieren lässt und wir uns von Menschen mit solchen Charakterzügen fernhalten können. Aber in der Welt der Psychologie und der geistigen Gesundheit ist nichts so simpel. In Wirklichkeit lässt sich auch beim Narzissmus ein breites Spektrum beobachten. Am einen Ende, der mittleren Ausprägung, finden wir die oberflächlichen Narzissten, die sich in den sozialen Medien tummeln, Berufsjugendliche, die in einer Form emotionaler Unterentwicklung feststecken. Die sind zwar nervig, aber noch nicht schädlich. Am anderen Ende sind die schweren Formen angesiedelt, die sich durch Gefühlskälte, Ausbeutung, Grausamkeit, Rachsucht, Dominanzstreben und den Gebrauch von körperlicher, sexueller, psychischer oder verbaler Gewalt auszeichnen. So etwas ist erschreckend und traumatisch. Moderater Narzissmus ist das, womit die meisten von uns Erfahrung haben und worum es in diesem Buch gehen soll. Marcus ist seit 25 Jahren mit Melissa verheiratet, einer gütigen, selbstkritischen Ja-Sagerin, die sich regelmäßig krummlegt, um anderen helfen zu können. Die beiden haben zwei Kinder. Außenstehende sehen Marcus als hart arbeitende Stütze der Gemeinde. Zu Hause aber setzt Marcus durch, was er will und wann er es will. Das Familienleben dreht sich einzig und allein um seine Vorstellungen. Melissa hat einen fordernden, gut bezahlten Job, aber Marcus erwartet grundsätzlich, dass sie alles stehen und liegen lässt, um seine Bedürfnisse zu erfüllen, auch wenn das heißt, dass sie in der Arbeit Ärger bekommt. Und doch hat die Beziehung auch ihre guten Zeiten. Wenn Marcus zufrieden ist, wie sein Leben im Moment läuft, dann macht er mit der Familie Ausflüge, Campingtrips und führt sie alle zum Abendessen aus. Gerade als Melissa sich mit dem Gedanken trug, einen Anwalt aufzusuchen, weil sie es satt hatte, in der Marcus-Show zu leben, schlug er Ferien am Strand vor, damit sie wieder zueinander fänden. Woraufhin sie sich Vorwürfe machte, weil sie die Situation so falsch eingeschätzt hatte und dabei übersah, welches Glück sie hatte. Bis sie wieder zu Hause waren und alles von vorne losging. Moderater Narzissmus ist weder die unreife Zuckerwatteform der oberflächlichen Narzissten noch der zwanghafte Terror des bösartigen, gewalttätigen und ausgeprägten Narzissten. Der moderate Narzisst bereitet ihnen immer noch genug gute Tage, damit sie seiner nicht überdrüssig werden, und genug schlechte Tage, die sie verletzen und sie vollkommen verwirrt zurücklassen. Moderat narzisstische Personen verfügen über eine gewisse kognitive Empathie. Manchmal scheinen sie durchaus zu begreifen, worum es ihnen geht. Sie sind anspruchsvoll, brauchen ständig Bestätigung und zeigen eine dreiste, aber nicht gefährliche Arroganz. Sie sind überkritisch und glauben, dass für sie Sonderregelungen bestehen, denn die allgemeinen Regeln gelten nur für die anderen. Laufen die Dinge nicht so, wie sie sich das vorstellen, halten sie sich gerne für das Opfer. Sie übernehmen keine Verantwortung für ihr Verhalten und geben anderen die Schuld für alles, was sie schlecht dastehen lässt. Sie sind zutiefst selbstbezogen und entscheiden sich immer für das, was vorteilhaft ist für sie, auch wenn es ihnen und anderen Menschen schadet. Moderate Narzissten verfügen zwar über genügend Einsicht, um zu merken, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist, jedoch nicht über genügend Selbstregulation, Achtsamkeit oder Empathie, um sich zu stoppen. Da sie wissen, dass ihr Verhalten unangemessen ist, verbergen sie es in Gegenwart anderer, was zur Folge haben kann, dass sie keinerlei Unterstützung bekommen. Der moderate Narzisst ist häufig ein Haustyrann, außerhalb der eigenen vier Wände aber die Sanftmut in Person. Solche Menschen überhäufen sie in der Teambesprechung vielleicht mit Lob, nur um sie anschließend hinter verschlossener Tür herunterzuputzen. Dieses doppelzüngige Verhalten, das einmal Maske trägt, dann wieder nicht, ist ein Kennzeichen der moderaten Narzissten. Außenstehende erleben einen ruhigen, charmanten Menschen, dessen Bild überhaupt nicht zu dem passt, was sie im Privaten mitmachen. Die verschiedenen Typen von Narzissmus. Es gibt verschiedene Narzissmus-Typen. Die grundlegenden Merkmale sind zwar bei allen dieselben, aber wie sie sich manifestieren und wie sie uns beeinflussen, ist jeweils anders. Da sich die Fachliteratur häufig nur mit dem grandiosen Narzissmus beschäftigt, kann es frustrierend sein, wenn Ihr Narzisst nie ganz in das Bild dessen zu passen scheint, was allgemein als Narzissmus verkündet wird. Üblicherweise ist der Typus dominant, aber die narzisstische Persönlichkeit kann auch eine Mischung aus all diesen Typen sein. Außerdem können die narzisstischen Züge bei all diesen Typen in unterschiedlich starker Ausprägung auftreten. So kann ein gering ausgeprägter kommunaler Narzisst ein oberlehrerhafter Typ sein, der sport- und gesundheitsbesessen ist und Body Positivity predigt, ungeachtet dessen aber Freunde und Familie verurteilt, wenn sie nicht in sein Weltbild passen. Ein massiv ausgeprägter kommunaler Narzisst hingegen ist möglicherweise ein Sektenführer. Der grandiose Typ. Mit 30 werde ich Millionär sein, dann wird die Welt endlich sehen, dass ich ein Genie bin. Ich werde ein Erbe hinterlassen, wie du es dir nicht mal ansatzweise vorstellen kannst. Nichts wird mich aufhalten. Was geht mich das kleinkarierte Leben all derer an, die nicht zu träumen wagen? Die ziehen mich doch nur runter. Aber ich habe es verdient, Menschen um mich zu haben, die mich jederzeit aufbauen. Der grandiose Narzissmus entspricht dem klassischen Bild vom narzisstischen Persönlichkeitsstil. Das sind die charismatischen, charmanten, geltungsbedürftigen, überheblichen, strahlenden Narzissten, die wir mit Erfolg, Glamour und Berühmtheit assoziieren. Sie machen eine gute Figur, solange alles gut geht, aber sobald sich Rückschläge einstellen, zeigen sich Risse in der Fassade und sie werden zornig und geben ihnen die Schuld. Es kann anstrengend sein, in der wirklichen Welt zu leben, während die narzisstische Person in ihrer Fantasiewelt verharrt. Grandiosität und Großspurigkeit sind der Panzer, hinter dem die narzisstische Person ihre tief sitzende Unsicherheit und das Gefühl des Ungenügens versteckt. Sie glauben selbst an ihren Hype, so sehr, dass sie mitunter wie verbohrt wirken. Trotzdem ist das Ganze so überzeugend, dass man sich von diesen Typen stets angezogen fühlt. Solche Beziehungen mit all ihren Höhen und Tiefen, mit guten und schlechten Tagen, lassen sie erschöpft und verwirrt zurück, auch wenn es zwischendrin immer wieder aufregend ist. Der vulnerable Typ. Ich bin genauso clever wie all diese Start-up-Typen, aber ich habe einfach nicht die nötigen Beziehungen oder Papas Brieftasche, um vorwärts zu kommen. Ich werde meine Zeit nicht an der Uni verschwenden oder für irgendeinen Idiotenjob, den nur inkompetente Leute ausfüllen können. Lieber tue ich gar nichts, bevor ich für die Arschlöcher von den Elite-Hochschulen schufte. Eigentlich sind meine Eltern schuld, weil sie mir nicht mehr Geld und keine besseren Startbedingungen gegeben haben. Dann wäre ich nämlich der Beste im Geschäft. Vulnerable Narzissten sind die getretenen, ängstlichen, sozial ungeschickten, sauertöpfischen, reizbaren, traurigen und übelnehmerischen Typen, die jede Menge unterdrückter Wut mit sich herumtragen. Man nennt sie auch verdeckte Narzissten. Die Unterscheidung verdeckt versus offen hat letztlich damit zu tun, ob wir die jeweiligen Muster sehen können oder nicht. Auf der einen Seite haben wir die offenen Verhaltensweisen wie Herumbrüllen oder Manipulation, auf der anderen die verdeckten, die mit den Gedanken und Gefühlen der narzisstischen Person zusammenhängen. Als verdeckte Narzissten bezeichnet man auch Personen, die die Fähigkeit haben, sich als netter Mensch zu präsentieren, wenn es jemanden zu beeindrucken gilt. Im Grunde verstecken solche Personen ihren Narzissmus in der Öffentlichkeit und benehmen sich dann mies, wenn keiner zuschaut. Bei der vulnerablen Spielart des Narzissten wird die Grandiosität statt in anmaßendem Prahlen mit künftigen Erfolgen in der Opferrolle ausgelebt. Ich werde nie eine faire Chance bekommen, weil die Welt zu dämlich ist, mein Genie zu erkennen. Dazu kommt noch das Anspruchsdenken des Opfers. Warum sollte ich arbeiten müssen, wo andere Leute doch von ihrem Treuhandvermögen leben? Sind sie erfolgreich, werden Menschen mit einem vulnerablen, narzisstischen Stil das ihrem Glück zuschreiben, die eigenen Misserfolge aber der unfairen Behandlung, der sie ausgesetzt sind. Diese Menschen sind chronisch unzufrieden. Vulnerable Narzissten sind grundsätzlich immer dagegen, was sich bei Auseinandersetzungen zeigt. Wenn man sie bittet, etwas zu tun, ist es, als würden sie von einem Teenager verlangen, sein T-Shirt zu bügeln. Dieser Typus hat Angst davor, verlassen oder zurückgewiesen zu werden. Seine ständige, aus der Opfermentalität geborene Empörung raubt einem auch noch den letzten Funken Energie. Vulnerable Narzissten tun sich in sozialen Settings schwer. Sie kompensieren die dahinterstehende Angst und Unsicherheit mit Kritik und Häme, wenn sie sich ihres Lebens oder der Gesellschaft anderer Menschen freuen oder erfolgreich sind. Da es ihnen an Charisma und Charme fehlt, glauben die meisten Leute, auch Therapeuten, vulnerable Narzissten hätten mit geringer Selbstachtung, Ängsten, Depressionen oder einfach nur Pech zu kämpfen. Aber selbst wenn man diese Bereiche bearbeitet hat, bleibt bei ihnen das Gefühl bestehen, schlecht behandelt worden zu sein.